Morgen miteinander. Predigtext, ganz etwas bekannt, möchte ich uns vorlesen, also ein bisschen Zusammenkraft aus dem 1. Mose, Kapitel 3, Vers 9 und 10 und dann noch eine Vers 20. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, und denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Ich nehme an, die Geschichte ist uns bekannt, die Geschichte von der Eva und dem Adam, ganz am Anfang in der Bibel, wo sie das gemacht haben, was Gott gesagt hat, sollen sie nicht machen. Was wir hier noch lesen, das ist die Konsequenz, die passiert ist. Sie haben sich gefürchtet, sie haben Angst bekommen, sie haben sich versteckt, wo sie Gott gehört haben und haben sich irgendwo zurückgezogen. Heute Morgen geht es um die Thematik: Wo bist du? Wo bist du in deinen Ängsten? Wo bist du in deinen Herausforderungen? Du hast so wunderschön gesagt, unsere Sehnsucht, Gott zu suchen. Wir haben Sehnsucht, Gott noch mehr in unserem Leben zu haben. Das ist ja manchmal genau der Widerspruch zu eigentlich dem, was wir machen, wenn wir Angst haben. Dann sind wir nicht so proaktiv und suchen Gott, sondern sind vielleicht eher wie der Adam und Eva, die sich verstecken, auch vor Gott, vor anderen Menschen, was sie über uns denken. Ich glaube, es sind zwei Sachen passiert in dieser Geschichte. Auf der einen Seite sind sich Menschen bewusst worden: Ich bin schuldig. Schuldig, Schuld. Ich habe etwas gemacht, was der andere nicht so Freude hat daran, oder was eben nicht gut rausgekommen ist. Ich kann mich noch gut erinnern, das ist jetzt gerade eine Woche, ein Jahr her, da haben wir so voller Enthusiasmus Matratzen bestellt, neue Matratzen. Wir sind 17 Jahre verheiratet, haben gefunden, wohl, das lohnt sich, wieder mal so richtig teure, gute Matratzen bestellen. Und dann sind wir so in einen Möbelladen gegangen, haben dort alles ausgesucht, so Probe gelegen. Und dann haben wir das mit dem Formular ausfüllen und dann haben wir die natürlich völlig enthusiastisch ausgefüllt. Und ich bin mir 100% sicher gewesen, wirklich, also ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, dass die Masse, die ich dort reingeschrieben habe, dass die stimmt. Wirklich 100% sicher habe ich die Zahlen dort reingeschrieben. Und dann werden die Matratzen kurz vor Weihnachten geliefert. Ich habe natürlich die alten Matratzen gerade mitgegeben. Das ist so quasi so ein Tausch, oder? Ich komme die neuen rüber, dann muss ich die alten nicht mehr entsorgen. Ich habe dann noch gesagt: Nein, ich nehme die selber auf, voller Freude auspackt, lege die auf unser Bett. Und merkst du, sie sind zu kurz und zu breit. Ich habe das nicht reingebracht. Ich habe gedacht: Nein, was habe ich jetzt gemacht? Wo schlafen wir die Nacht? Und ich weiß nicht, ob du den Moment kennst, wenn dir so richtig der Schweiß so in den Kopf steigt, wenn du so richtig merkst: Nein, jetzt muss ich zu meiner Frau ihr beichten, dass ich ein Seich gemacht habe. Dass ich wirklich eine absolute Katastrophe gemacht habe und dass ich jetzt nicht weiss, wie wir werden übernachten die nächste Nacht. Und dann kommen dir so Gedanken, oder? So: Boah, ich lüte denen an, die haben einen Fehler gemacht. Ich bin sicher nicht schuld. Oder so: Ich kaufe mir gerade auch noch ein neues Bett, dann passen die Matratzen wieder. Dann schnell bei IKEA vorbei, dann geht es schnell, zack, zack. Ich habe nachher denen angerufen und gesagt: Ich habe mich geirrt, ich habe die falsche Matratze bestellt. Was können wir machen? Das hat dann geheißen: Ja, sie werden uns die richtigen nachliefern. Wir haben ein kleines Bußgeld müssen zahlen. quasi so für den Austausch von diesen Matratzen. Und wir haben dann mit vielen Bastelideen unser Bett ein bisschen breiter machen können. Ich habe es auseinandergeschraubt und dann irgendwie so unterstellt. Und dann haben gleich beide Matratzen Platz. Unglaublich! Was manchmal so ein Fehler für Konsequenzen hat. Und genauso war es ja hier auch gewesen. Der erste Punkt: Sie haben einen Fehler gemacht, sie haben das gemacht, wo Gott gesagt hat: Machen Sie auch nicht. Und sie haben es gemacht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Moment nicht einfach war. Und dass sie sich wegen drum versteckt haben, weil sie gemerkt haben: Ja, ich habe wirklich Schuld auf mich geladen. Nicht einfach nur theoretisch, sondern so richtig, da haben sie gespürt. Und darum haben sie sich versteckt. Das Zweite, was passiert ist: Es ist Scham in ihr Leben hineingekommen. Scham. so Scham, wow, was denken jetzt die anderen? Und wie soll ich jetzt mit dem umgehen, dass ich plötzlich mich nackt da sehe? Ich habe immer wieder mal so Momente, wo ich probiere, Menschenfurcht abzulegen. Irgendwie ganz verschiedene Lektionen habe ich da schon dürfen lernen oder bin ich immer wieder dran am Lernen. Und einmal, wo ich so wieder eine Lektion mir vorgenommen habe, sitze ich im Zug und lese das Buch von Adrian Plass, das Tagebuch eines frommen Chaoten. Und dann hat er da so eine lustige Geschichte erzählt. Und wo ich das lese, lache ich laut raus. Im Zug. Voll mit anderen Menschen. Und in dem Moment kehren natürlich alle ihre Köpfe zu mir an. Und ich merke so, wie so eine Röte so in mein Gesicht aufsteigt, wo so richtig schön lang ist. Und ich habe gemerkt, wie ich jetzt einfach leuchte vor Scham. Wahrscheinlich kennen wir alle so Momente auch. Oder? Scham, was denken die anderen über mich? Und das Coole von dieser Botschaft eigentlich heute Morgen finde ich nicht die Erkenntnis, wir haben jetzt Schuld in unserem Leben oder wir kennen Scham auch, sondern das Coole an dieser Geschichte heute Morgen ist, Gott weiss drum und trotzdem oder vielleicht genau wegen dem ruft er uns immer wieder zu, wo bist du? Weil die zwei Gefühle, Schuldgefühl und Schamgefühl, hat verschiedene Reaktionen, die es auslöst. Wir werden später genau darauf eingehen, welche Reaktionen das es auslösen kann oder tut, aber die Botschaft von Jesus ist, er sucht uns in diesem Moment. Er möchte mit uns auch diese Momente durchstehen, durchleben. Er möchte, dass wir in denen Lernende sind und eben seine Freiheit darin entdecken und kennenlernen. Darum das Erste und das Wichtigste, glaube ich, was wir heute Morgen anschauen wollen, wir haben drei Sachen, die ich euch weitergeben möchte. Und das Erste ist, Stand zu diesen Gefühlen, zum Scham und zu der Schuld. Stand dazu. Das ist gar nicht so schwierig, eigentlich, wenn wir mal merken, was für Mechanismen das in uns innen abgehen. Stand dazu, dass du Hilfe brauchst. Auch wenn es manchmal ein bisschen mühsam ist, zu dem zu stehen, im ersten Moment. Stand dazu, dass bei dir Sachen falsch laufen. Wieso? Ja, weil die Bibel sagt, es gibt sowieso niemanden, der es nicht kann. Also es gibt keinen, der ohne Schuld ist. In Römer 3, Vers 10 heißt, dass wir alle Sünder sind. Dass wir alle konsequent von der Schuld kennen. Und darum ist es ja gar nicht so daneben, auch zu dem zu stehen. Aber vielleicht eben darum müssen wir das nachher besser nachvollziehen können. Was passiert denn überhaupt, wenn wir merken, jetzt sind wir in so ein Fettnäpfchen getreten und die Scham kommt rauf oder jetzt haben wir etwas falsch gemacht und wir werden mit dem konfrontiert. Was passiert denn? Es kommt Angst. Angst vor den Konsequenzen, vor der Bestrafung. Angst vielleicht eben von dem, was andere über uns denken. Angst, wir könnten abfallen in irgendwie einem Ansehenslevel, das wir in uns aufgebaut haben. Angst, andere schwätzen plötzlich blöd über mich. Oder Angst, wir sind nicht mehr geliebt. Angst kommt dann nachher als Konsequenz. Und auf Angst reagieren wir immer auch wieder unterschiedlich. Die einen, die kämpfen, wenn Angst kommt. So, man könnte sagen, der Fight-Modus. Es gibt drei Modi. Eigentlich vier, aber der vierte sage ich euch dann nachher später. Drei Modi, die uns Psychologie lehrt, wie wir mit Angst umgehen. Der Fight ist so im Sinn von, meine Frau kommt zu mir und sagt so, das ist gerade kürzlich passiert, wir haben doch eigentlich abgemacht, du machst keine Termine, ohne mit mir zu besprechen ab. Und ich habe gewusst, wenn ich es besprochen hätte, hätte sie Nein gesagt. Ja, das habe ich in dem Moment genau gewusst. Und dann nachher kommt so ein bisschen, ja, was gibt es jetzt? Ablehnung? Komme ich jetzt eins auf den Deckel über? Jetzt hat es Konsequenzen für mich als Ehemann. Ihr wisst, was für Konsequenzen sie reden, oder? Gibt kein Essen mehr. und dann nachher komme ich so innerlich so in einen Fight-Modus, so ein Aber. Wenn ich es gesagt hätte, dann. Und dann nachher gehst du auf Konfrontation. Aber ich kann im Fall auch dir zeigen, dass ich im Fall, oder? So ein Fight-Modus. Kennen wir wahrscheinlich. Wo es um Rebellion geht, jetzt gerade auch in dieser Zeit, wo wir jetzt drin sind. Ja, ich halte mich sicher nicht an die Regeln. Geht es eigentlich noch? Fight-Modus. Dann gibt es vielleicht noch den zweiten. Der Flight-Modus. Flucht. Ich flüchte. Ich gehe allem aus dem Weg. Ich probiere irgendwie alles einfach an mir vorbeigehen zu lassen. Und gehe einfach weit, weit weg. Kenne ich auch sehr gut. Auch typischerweise aus der Ehe ganz besonders gut. Wenn es ein bisschen Trouble hat, dann ist es so einfach, sich in die Arbeit zu flüchten. Ich habe gerade noch etwas zu tun, ich muss noch ein paar Mails checken. Ich muss noch schnell die Welt retten oder was auch immer. Flight-Modus, wo wir uns ablenken mit Filmen, mit den ganzen Medien, wo wir uns nicht mit dem beschäftigen, was eigentlich in uns innen abgeht. Oder dann noch der dritte Modus, der Freeze-Modus, wo wir einfach so tun wie Tierwelt, kennen wir doch auch, so, ich stelle mich tot. Wenn Gefahr kommt, stelle ich mich tot. Oder wenn die Angst kommt, tue ich gleichgültig. Es geht da rein, da wieder raus. Es betrifft mich nicht, ich gehe auf Distanz. Ich glaube, die Bibel sagt uns eben im vierten Modus, ich muss es noch richtig zeigen, im vierten Modus, wir könnten auch im Glauben reagieren. Eben, dass wir nicht einfach aus dem Natürlichen rauskommen, sondern aus dem rauskommen, was Gott in dieser Situation sagt. Konkret, wenn wir jetzt irgendwo merken, jetzt komme ich Angst über, oder eben, ich könnte mich irgendwo, merke ich, habe ich die Schuld oder die Scham, die aufsteigt, dass wir uns dann verbinden mit dem Jesus und sagen, Jesus, was denkst du jetzt über diese Situation? Und dann eben das auch tun, was er uns sagt. Ich kann mich noch gut erinnern, das ist jetzt ein paar Monate schon her, ich glaube, gerade am Anfang von der Lockdown-Phase, von der ersten Lockdown-Phase, da ist mein Sohn heimgekommen. Nein, da war er natürlich. Genau. Und wir haben zusammen gegessen und dann ist es halt so ein bisschen, manchmal bildet sich das ein bisschen auf beim Essen und der eine gibt dem anderen ein Bein und dann nachher tut man da ein bisschen einander dissen, sagen wir. Wir haben jetzt neue Disslisten. Da muss man immer ein Strichli ab, gibt man Strichli ab, Strichli ist am Franken. Und dann nachher tut das Listen füllen und wenn wir dann genug voll haben, dann gehen wir zusammen kurz Nacht essen. Es ist schon besser geworden, aber das ist einfach so manchmal das, was bei uns so läuft. Und dann ist die Regel, wenn es überbordet, dann schicke ich die Kinder ins Zimmer. Das habe ich, glaube ich, bei euch auch schon gesagt. Und wenn sie dann wieder anständig sind, dürfen sie auch wieder runterkommen. Bei den Teenagern ist es einfach meistens so, dass sie dann gar nicht mehr kommen. Weil es ist ja dann nicht cool, den Eltern recht zu geben. Auf alle Fälle hat mein ältester Sohn aufs Zimmer. Ich bin dann nach dem Mittagessen wieder arbeiten, bei mir im Homeoffice. Und dann tue ich das Kopfhörer auf, weil wenn die Kinder alle im Haus sind, dann ist das relativ laut und dann nachher kann man nicht so gut arbeiten. Und irgendwann kommt meine Frau rein und sagt so, Schatz, du musst unbedingt schauen, irgendwie der Haut, glaub ich, sein Kasten kaputt. Der ist im Durchtrüllen. Dann laufe ich dort auf und denke so innerlich, weißt du was, Bürstli, du kannst heute Nachmittag Autostaub saugen, du kannst den Keller aufräumen, du kannst Woche, zwei, nein, einen Monat Fernsehverbot und das Handy kannst du gerade auch noch abgeben. Eine riesige Batterie von Konsequenzen sind mir so durch den Kopf. Und kurz bevor ich die Türen rein bin, sage ich so, okay, Jesus, was würdest du jetzt machen? Und dann sagt er, mach heute Nachmittag frei und geh mit dem Sohn ein bisschen Zeit verbringen. Und dann nachher mache ich die Türen auf. Dann hockt er jetzt am Boden. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, so die Arme verschränkt. So auf die Backen zerbeißen. Und du hast so richtig gemerkt, er hat den Mauer aufgebaut. Da hätte ich jetzt können sagen, was ich hätte wollen. Der war so auf Freeze- und Flight-Modus gewesen. Und egal, was ich gesagt hätte, er hätte es vielleicht müssen machen, aber es hätte überhaupt nicht bewirkt. Dann schaue ich ihn so an und sage so, Elisha, komm, wir verbringen heute Nachmittag den Nachmittag miteinander. Jesus hat mir gesagt, ich soll frei nehmen. Dann schaue ich so an. Echt? Ja, kann das machen. Du hast gemerkt, die Mauer ist gerade runtergefallen. Dann sind wir zusammen ein bisschen unterwegs gewesen. Und bevor wir zum Haus aus sind, sagt er, Papi, ich habe einen Abschiefer bekommen. In der Schule. Obwohl ich mega gelernt habe, mega schlechte Note. Ich glaube, die Schule lohnt sich gar nicht. Ich glaube, ich höre auf lernen. Dann bringt er eh nichts. Nie in dem Moment gemerkt, was wäre passiert, wenn ich noch drauf rumgekackt hätte. Wenn ich noch 5, 6 Massnahmen hinein angeschoben hätte. Wir sind dann miteinander, haben den Nachmittag verbracht und beim Heimfahren habe ich dann mir Liste gesagt, wenn es jetzt nach mir gegangen wäre, so und so hätte ich reagiert. Aber zum Glück hat mir Jesus gesagt, ich soll es anders machen. Und dann sagt er so, Papa, wir haben halt schon guten Jesus. Gell? Dann habe ich gesagt, ja, das haben wir. Einer, der uns hilft, dass wir nicht in unserer Schuld und unserer Scham stecken bleiben, sondern dass wir immer wieder den Mut haben, auch rauszukommen aus unserem Versteck. Ins Licht hineinzustehen und dann eben das Heilige, das Lebendige von Jesus können zu spüren. Dann hat er mir nachher gesagt, ja, Papa, ich muss mich, glaube ich, heute Abend noch entschuldigen. Ich sagte, ja, genau. Und für mich ist das so wichtig geworden, wenn wir die Beziehung zu Jesus haben, dann ist auch das Entschuldigung sagen, dafür einstehen, dafür anstehen, gar nicht mehr so schwierig. Weil wir dann nämlich das haben, wovor wir eigentlich Angst hätten. Allein gelassen zu werden. Plötzlich niemand mehr zu sein. Plötzlich von allen an die Wand angestellt zu werden. Wenn wir Jesus wirklich lebendig und echt haben, dann ist das wie nicht mehr so zentral, weil wir wissen, bei ihm habe ich alles. Darum ist es wichtig, dass wir anstehen, dass wir dazu stehen, wo wir Fehler machen, wo wir uns vor Scham am liebsten im Erdboden würden versinken. Dass wir das ehrlich zugeben. Der Paulus sagt in 2. Korinther 12, Vers 9 so: Wenn gerühmt werden muss, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Nicht, weil er einfach irgendwie drauf war und gefunden hat, das ist noch cool, wenn alle wissen, was ich alles schlecht mache, sondern weil er genau gewusst hat, dort, wo ich das mache, entdecke ich immer mehr, dass mich Jesus mega gern hat. Trotzdem, dass ich so bin, wie ich bin. Jesus ist auf die Welt gekommen und hat für uns so gelebt, wie wir hätten müssen oder hätten sollen. Er hat ohne Schuld gelebt. Er hat sich nicht vor Gott verschuldet. Er hat in ständiger Abhängigkeit mit ihm gelebt. Und so eigentlich für uns unsere Schuld können tragen. Durch das, dass er unschuldig am Kreuz gestorben ist, hat er unsere Schuld auf sich genommen. Und sozusagen für uns zahlt, wenn wir das in Anspruch nehmen. Also wenn wir in dieser Schuld drin sind und das Angebot noch nicht angenommen haben, dann kann uns das frei machen. Und wenn wir das Angebot schon angenommen haben, dann tut uns die Erinnerung daran immer wieder gut, dass wir merken, die Schuld hat keine Kraft in unserem Leben. Klar, in der ersten Reaktion verstecken wir uns vielleicht auch. Aber die Freiheit von Jesus heisst, wir müssen nicht versteckt bleiben. Darum die Frage, wo bist du? Wo hast du dich zurückgezogen? Wo hast du dich genau versteckt? Wo lebst du in der Schuld von anderen Menschen und bist eigentlich gefangen in dieser Schuld, obwohl du frei wärst? Gehen wir zu, wo dass wir schuldig geworden sind, wo dass wir Schuld haben. Und dann erleben wir auch die Freiheit. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Ich glaube, das eine sind die offensichtlichen Sachen, die offensichtliche Schuld und Scham, die wir haben in unserem Leben, die wir sollen wirklich aus dieser Befreiung von Jesus erleben. Aber dann gibt es ja auch noch die Bereiche, wo vielleicht Schuld unbewusst da ist. Wo wir vielleicht schuldig geworden sind, ohne dass wir es gemerkt haben. Oder wo wir vielleicht Sachen sogar so verdrängt haben, dass wir sie gar nicht mehr bewusst beieinander haben. So die sogenannten blinden Flecken. Die blinden Motivationspunkte, die vielleicht dann selber sehr egozentrisch angekurbelt sind. Ich mache das, weil ich will. Weil wir noch gar nie die Frage gestellt haben, was willst du, Gott, in dem Bereich von mir? Eine Möglichkeit, das herauszufinden, wo wir so blinde Flecken haben, zeigt uns der Text. Und zwar so in dieser Zwischenspanne von ab Vers 12. Wo Gott sie nämlich stellt und sagt, ja, was haben wir denn da gemacht? Was macht Adam als erstes? Er gibt der Eva die Schuld. Dann geht Gott zu der Eva und sagt, so, was hast denn du da gemacht? Sie gibt der Schlange die Schuld. Also überall dort, wo du merkst, dass du in deinem Leben Muster hast, wo andere die Schuld sind für etwas, lohnt es sich mal genauer heranzuschauen, weil vielleicht versteckt sich ein blinder Fleck. So ein unbewusster Schuldfleck. Und dann sagt die Bibel uns in 1. Petrus 2, 9, wir sind berufen für ein Leben im Licht. Das heisst, wir dürfen die Sachen wirklich getrost ins Licht bringen. Weil wir nicht Angst haben, sondern weil wir dürfen frohen Mutes sein, dass es in die Freiheit hineinkommt. Mir ist es so gegangen, oder ich probiere das immer wirklich ganz ernsthaft, immer wieder so ein bisschen auch zu leben und Jesus immer wieder auch anzulegen und zu sagen, zeig du mir auf, wo ich so blinde Flecken habe. Nicht, weil ich irgendwie speziell neugierig bin auf all meine Fehler, sondern weil ich merke, die Freiheit von Jesus, die Liebe, wenn er mich fragt, wo bist du, und nachher zu merken, wie seine Kraft reinkommt, das ist viel, viel cooler als alles andere. Und ich das für mich so ein bisschen entdeckt, ja, dort, wo ich genau hinschaue, kann noch mehr von Jesus in meinem Leben, kann noch mehr Jesus in mein Leben reinkommen, noch mehr von seiner Kraft. Und so bin ich heimgefahren und habe so beim Heimfahren gemerkt, boah, jetzt freue ich mich also so etwas auf den Feierabend. Und dann habe ich den Feierabend gemeint zu haben und dann waren meine Kinder nervig. haben einfach irgendwie nur blöd tun. Da haben meine Frau noch irgendwie wollen, dass ich Sachen aufräume und zusammenpacke und weiss ich, was mache. Und ich habe gemerkt, so, alle sind schuld, dass mein Feierabend flöten geht. Also die anderen sind schuld. Manchmal ist es auch schon beim Aufstehen, oder? Wenn die Kinder nicht so tun, dass mein Tagesstart so schön ist, wie ich mir das vorstelle, dann sind die anderen schuld. Und dann hat mir Jesus gesagt, Michi, da könnte ein blinder Fleck sein. Und ich dachte, ja, aber was ist das für ein blinder Fleck? Also, wo soll jetzt der versteckt sein? So, dass du meinst, zu wissen, was für dich gut ist. Alle Feierabend oder alle Morgen aufstehen. Dann habe ich gesagt, okay, ich will es lernen, dann zeigst du mir, was ich für einen Feierabend brauche. Und dann bin ich wieder auf dem Highway, so nach einem mega strengen, langen Tag. Und dann sagt Jesus, also denke ich auch wieder so heute Abend, Feierabend, das Gläschen Wein, schöner Film, meine Frau wie Mann, Kind schon schön im Bett, oh, einfach herrlich, oder? Und dann frage ich, okay, Jesus, was würdest du jetzt an meiner Stelle machen oder was soll ich machen? Und dann sagt er, geh den Joshua fragen, also er, der jetzt da ist, ob er nicht will mit dir joggen. Versteht ihr? Das ist so völlig das Gegenteil, oder? Also wer würde jetzt joggen, wenn er gerade vorne an einen gemütlichen DVD-Abend gedacht hat? Also, und dann habe ich mir mal vorgenommen, Johannes 2, Vers 5 heisst, was immer er euch sagt, das tut. Und gut, dann mache ich jetzt an, dann bin ich zum Joshua und gesagt, Joshua, gell, du bist schon auch ein bisschen müde. Weißt du, ich habe einfach so den Gedanken gehabt, meinst du, sollen wir wieder mal zusammen joggen? Also nur wenn du magst, weißt du? Und dann leuchtet seine Augen und er sagt, hey Papi, weißt du, heute Morgen habe ich gerade gebetet, dass ich wieder mal Zeit mit dir verbringen darf. Und jetzt kommst du mich fragen, ob wir zusammen joggen. Klar gehen wir zusammen joggen. Dann habe ich meine Joggersachen angelegt und wir sind in den Wald und haben dort einen weiteren Parcours miteinander gemacht. Und das ganze Setting, das hat mich so begeistert und so aufgefüllt, wie es am Feierabend nie kann. Normalerweise. Und ich glaube, das würde ich euch hier wie auch vermitteln. Es ist nicht Gott, der ein Spielverderber ist, der uns möchte irgendwie in ein Korsett hineinzwingen, sondern er möchte uns in die Freiheit hineinführen. Und manchmal fühlt sich das ein bisschen widersprüchlich an, zugeben, das habe ich auch. Wieso soll ich jetzt Gott über meinen Feierabend bestimmen lassen? Wieso soll ich jetzt ihm meine ganze Autonomie abgeben? Ich will doch selbst bestimmen. Nein, weil er es aber besser weiß, was für mich gut ist. Und ich durch das noch der Gewinner bin am Ganzen. Darum möchte er nicht, dass wir in unserem Schuldkämmerchen hinhocken bleiben, in unserem Scham verstecken. Und wie wir sie auch gelesen haben, er hat Adam und Eva nachher, sie haben aus Feigenblättern etwas bastelt. Er hat ihnen nachher aus Fell etwas gegeben. Also das, was Gott uns möchte geben, trotzdem, dass wir vielleicht blinde Flecken haben, trotzdem, dass wir vielleicht verschrecken an uns selber, an unserer eigenen Motivation, trotzdem möchte er uns zeigen, wie gerne er uns hat. Und das ist ja auch etwas, was wir im Abendmahl feiern. Und da möchte ich übergehen, jetzt wirklich ins Abendmahl, dass wir die Zeit vom Abendmahl als das nutzen, zum einen, um einfach zu gestehen und zu erkennen und auch einzugestehen, ja, ich stand da und ich bin schuldig. Jesus. Weil ich immer wieder Sachen durchziehe, wo ich meine, ich weiß es besser als du. Und ja, ich bin manchmal aus Scham, ziehe ich mich zurück und ich mache gar nicht das, was du eigentlich möchtest, dass man macht, wenn wir uns so im Versteck drin suhlen. Aber ich möchte das jetzt anlegen. Und Jesus möchte uns die Worte vorlesen aus Matthäus 26. Jesus hat mit den Jüngern gegessen, mit den Jüngern, die genau so sind wie du und ich. Nicht besser. Vielleicht manchmal noch ein bisschen schlechter. Je nachdem, welche Geschichte das man liest. Und er hat mit ihnen zu Nacht gegessen. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihm den Kelch und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Also Jesus hat den Kelch genommen oder der Becher mit Wein drin, in uns jetzt Traubensaft, und hat den Jüngern zugesprochen: Wenn du das trinkst, dann vergib ich dir all deine Schuld. Und wenn wir das trinken, dann dürfen wir wirklich an das denken. Aber gleichzeitig auch so die Verheißung, das liebe ich an dieser Textstelle, die ist wirklich da. Das lässt mein Herz, ich habe gerne einen guten Wein. Das haben wir vielleicht schon ein bisschen gehört. Und Jesus sagt da, er wird mit uns in der Ewigkeit mal Wein trinken. Und das ist ja gleichzeitig alles daran denken, hey, und ich lebe nicht einfach für das jetzt hier, auf dieser Welt, sondern wir leben für die Ewigkeit. Und wir werden mit Jesus mal wieder zusammen sitzen und mit ihm zusammen Wein trinken. Und dass das wie auch, ich sage jetzt mal, mit ihm verliebt ist, essen wir das Brot als Gedenken, dass er sein Fleisch für uns gegeben hat. Dass wir ein Teil sind von dem Körper, dass wir ein Teil sind von dem Reich Gottes. Und ich möchte gerne für die zwei Sachen Danke sagen und bitten. Und nachher werden wir ein Lied hören und werden dem Lied das Abendmahl miteinander nehmen. Und auch ihr, die daheim sind beim Zoom, holt euch doch schnell einen Traubensaft oder ein Gläschen Wein und Brot und macht das mit uns zusammen. Wir dürfen verbunden sein, auch so miteinander. Jesus, ich danke dir einfach für den Kelch, für das Blut, das du vergossen hast. Ich danke dir, dass du uns das immer wieder auch einfach so in Erinnerung bringen möchtest. Mega kostbar, Jesus. Danke, dass du dir nicht schade gewesen bist, dass du uns nicht einfach in unseren Versteck sitzen lassen hast, sondern dass du uns ermöglicht hast, dass wir wieder führen dürfen. Dass wir dürfen rein sein, dass wir dürfen frei sein und dass wir dürfen empfangen sein von dir. Danke auch für das Brot, das du gebrochen hast, für dein Lieb, das du angegeben hast, damit wir dürfen zu dir gehören, damit wir dürfen mit einverleibt sein, dass wir dürfen zu deiner Familie gehören. Ich möchte das einfach feiern und dir Danke sagen, Jesus. Danke, dass du so ein gütiger Gott bist. Amen.